Liebe Geschwister, liebe Freunde des Wortes Gottes. Eines der tiefsten Herzensanliegen des Apostels Paulus und seiner Mitarbeiter wird in Kolosser 1, 28 so formuliert. Und den verkündigen wir, den Christus unter euch, als das Erwartungsgut der Herrlichkeit, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen in Christus Jesus gereift darzustellen, wozu ich mich mühe und ringe, seinem Einwirken entsprechend. Kolosser 4, Vers 12 bringt denselben Gedanken zum Ausdruck. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Sklave Christi Jesu, der allezeit in seinen Gebeten für euch ringt, damit ihr gereift dasteht und in allem Willen Gottes vollgewiss seid. Und in Epheser 4, 13 lesen wir wiederum, dass das Hauptziel der geistlichen Entwicklung folgendes ist: das Gelangen zum gereiften Mann, zum Maß des Vollwuchses der Vervollständigung des Christus. Die Heilige Schrift kennt aber den Zustand der Unmündigkeit. Die Grundbedeutung dieses Begriffes ist das Jungsein oder noch nicht Erwachsensein. Das ist ein kurzes Stadium im Leben aller Menschen. Ein wichtiger Aspekt dieser Periode ist, dass sie für die Betroffenen, juristisch gesehen, mit beschränkten Rechten verbunden ist. Wenn wir die verschiedenen Stellen des sogenannten Neuen Testaments, bei denen es um Unmündige oder Unmündigkeit geht, richtig auslegen wollen, müssen wir sorgfältig vorgehen. Das ist wichtig, weil dieser Begriff in den meisten Fällen im bildlichen Sinn gemeint wird. Die Erläuterung der Unmündigkeit kann und darf daher nicht einheitlich ausfallen. Sie wird vielmehr verschiedenartig definiert, und zwar dem jeweiligen Textzusammenhang entsprechend. Die folgenden Beispiele aus der Schrift belegen dies in aller Klarheit. In Matthäus 11, Vers 25 begegnet uns das erste Mal dieser Begriff. Zu jenem Zeitpunkt nahm Jesus das Wort und sagte: Ich huldige dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dieses vor Weisen und Verständigen verbirgst, aber es Unmündigen enthüllst. Ja, Vater, denn so war es dein Wohlgefallen vor dir. Unser Herr Jesus spricht seinen Vater mit Ehrerbietung an, denn er, sein Vater, verhüllt gewisse Wahrheiten vor den Philosophen und Intellektuellen, aber enthüllt sie den Unmündigen. Der Herr dachte dabei offensichtlich nicht an die Kinder, die gewiss auch in der Menge da waren. Er meinte vielmehr Erwachsene, die ungebildet und unwissend waren im Vergleich zu den Gelehrten der damaligen Zeit. Die Unmündigkeit dieser Art hängt nicht eng mit unserem Thema zusammen, daher sei es nur kurz erwähnt. Keiner kann aus diesen Worten des Herrn ernsthaft darauf schließen, dass die geistig gemeinte Unmündigkeit, das heißt Ahnungslosigkeit und Ignoranz, das geistliche Verständnis fördern. Die Kapitel 3 und 4 des Galaterbriefes gewähren uns einen besseren Einblick in unsere Thematik. Ich zitiere auszugsweise: Solange der Losteilinhaber unmündig ist, besteht kein wesentlicher Unterschied gegenüber einem Sklaven. Er ist vielmehr Vormündern und Verwaltern unterstellt bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. So waren wir auch, als wir Unmündige waren, unter die Grundregeln der Welt versklavt. Als aber die Zeit der Erfüllung kam, sandte Gott seinen Sohn, um die unter dem Gesetz zu erkaufen, damit wir den Sohnestand erhielten. Bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz sicher bewahrt und zusammen eingeschlossen für den Glauben, der künftig enthüllt werden sollte. Daher ist das Gesetz unser Geleiter zu Christus geworden. Seit nun der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Geleiter. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Ende des Zitats. Die Söhne Israels befanden sich im sicheren Gewahrsam des Gesetzes. Die Nationen waren und sind zum Teil bis heute unter den Grundregeln der Welt eingeschlossen. Beide Zustände haben eins gemeinsam. Ihre Bewohner können rechtlich oder juristisch nur als rechtslos betrachtet werden. In ihrem Fall, die unter dem Gesetz sind und, oder unter den Grundregeln der Welt, in ihrem Fall besteht nämlich kein wesentlicher Unterschied gegenüber der Stellung von Sklaven. Es bedurfte der göttlichen Intervention durch den Sohn, der allein die Gefangenen des Gewahrsams, ob das Gesetz oder die Grundregeln der Welt, erkaufen und den Weg zum Sohnestand freimachen konnte. Die Korinther sollten in dieser Hinsicht nicht unerwähnt bleiben. Ihre kindhafte Einstellung wird uns von Paulus im Kapitel 3 des ersten Briefes sehr lebendig vor Augen geführt. So konnte ich, Brüder, zu euch nicht wie mit geistlich Gesinnten sprechen, sondern nur mit fleischlich Gesinnten, wie mit Unmündigen in Christus. Milch gab ich euch zu trinken, nicht feste Speise, denn die konntet ihr noch nicht aufnehmen. Die Korinther gaben sich vielerlei Aktivitäten hin, jagten eifrig nach sichtbaren und augenfälligen Wundergaben, spalteten sich fleißig in ihrer vermeintlichen Wahrheitssuche und haben sehr bunte und heftige Zusammenkünfte organisiert. Aber in all dieser Betriebsamkeit waren sie wie Kinder in ihrem geistlichen Sinn und Trachten. Paulus nennt sie Unmündige in Christus. Wir müssen aber mit den Worten Unmündige in Christus sehr vorsichtig sein. Diese Bezeichnung darf heute nicht als eine selbstverständliche anfängliche Station des Glaubensweges betrachtet werden. Sie ist keine Normalität, sondern vielmehr eine krankhafte Erscheinung. Dieser Sachverhalt wird später eingehender erläutert. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, begegnet uns ein mündiger Mann. Er spricht sehr offen von seiner Zeit als Kind und er hält es für selbstverständlich, dass man in dieser Frist so sprach, sich so verhielt und alle Dinge so einschätzte wie ein Kind. Denn bis jetzt erkennen wir nur aus einem Bruchteil und prophezeien aus einem Bruchteil, lesen wir im Vers 9 und 10. Wenn aber die Reife kommt, wird das aus dem Bruchteil abgetan. Wir wissen nun, dass die Zeit der Reife da ist, in der die Dinge der Unmündigkeit, all das aus dem Bruchteil fehl am Platz sind. Wie könnten wir also diesen Stand der Unreife möglichst umfassend definieren? Wir dürfen vielleicht so formulieren, dass die Unmündigkeit einen geistlich unausgegorenen Zustand beschreibt, in dem die Qualitäten eines geistlich erwachsenen Menschen noch gar nicht oder höchstens in Ansätzen vorhanden sind. Es versteht sich von selbst, dass das Mitwirken eines Erziehers oder Vormundes in solchen Fällen unerlässlich ist. Aber in der gegenwärtigen Verwaltung der Gnade, in dem heutigen Bereich des Glaubens, ist die Stellung der geistlichen Unmündigkeit endgültig zu den Akten gelegt. Sie gehört nunmehr definitiv der Vergangenheit an. Sie, die Unmündigkeit, wurde nämlich mit etwas unvergleichlich Größerem ersetzt durch die Frucht des Kreuzes Christi. Die jetzige Zeit der Fülle wird von der Gnade Gottes gekennzeichnet, die in Macht und Herrlichkeit erschienen ist, und eine noch nicht dagewesene oder noch nie dagewesene Wirksamkeit besitzt. Unzählige Elemente der alten Frömmigkeit haben ihre Gültigkeit und Kraft verloren, damit viele erstaunlich wirksamere Wege und Instrumente in Kraft treten. Die Gläubigen der jetzigen Heilsverwaltung befinden sich in einem Zeit- und Machtbereich, dessen Anfänge im ersten Äon verankert sind und dessen Vollendung in die unschätzbare Herrlichkeit Gottes münden wird. Diese Auserwählte wurden vom Allmächtigen zuvor erkannt und dazu vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wir befinden uns auf dem Gebiet der gewaltigen neuen Schöpfung. Sie hat einen Wirkungskreis mit neuen Regeln und Zielen. Wir sollten hier zumindest die wichtigsten Aspekte dieses neuen Einflussbereichs erwähnen. So hat zum Beispiel das Kindsein unter der Vormundschaft des Gesetzes Platz machen müssen der viel höheren Stellung der Sohnschaft durch den Glauben Christi. Die Umsinnung oder Buße, wie sie allgemein genannt wird, ist kein Zwang mehr, der uns auferlegt wird, um Gottes Gunst zu gewinnen. Durch die Erkennung der Gerechtfertigung und Versöhnung aus Gnade wird die Umsinnung als eine Wirkung Gottes erblickt in denen, die seine Gunst und Liebe bereits erfahren haben. Die Wassertaufe ist zwar ohne Zweifel ein sehr starkes Symbol für die Reinigung des Fleisches. Christus hat für uns alle jedoch die wahre Taufe vollbracht, als wir in seinen Tod mit hineingenommen und so in ihm gereinigt und vervollständigt wurden. Seine Grablegung ist unsere Taufe und seine Lebendigmachung ist die Neuheit unseres Lebens. Römer 6, die Verse 3 bis 6. Es ist dann die Aufgabe aller Gläubigen, für edle Werke einzustehen, wie in Titus 3, 8 steht, und in jedem guten Werk Frucht zu bringen. Dies wird aber nicht mehr als unsere pflichtgemäße Gegenleistung angesehen. Es handelt sich hier vielmehr um Werke, die Gott in uns und durch uns tut, damit er verherrlicht werde. Wenn wir den präzisen Wortlaut der uns angehenden Schriftaussagen betrachten, werden wir feststellen, dass der Begriff der Unmündigkeit für die Wirklichkeit der neuen Schöpfung nicht mehr zu gebrauchen ist. Wir dürfen in der gegenwärtigen Verwaltung der Gnade die Zeit der Reife und Vollkommenheit erleben, in der die Gläubigen ohne Ausnahme in die uneingeschränkte Stellung der mündigen Sohnschaft versetzt werden, durch die Gerechtfertigung aus Glauben. Die herrliche Botschaft der gegenwärtigen Haushaltung des Geheimnisses lautet: Wir sind in Christus bereits vervollständigt. Wir sind nicht nur mündig, sondern abgebadet, geheiligt und unzertrennlich eingebunden in die Familie Gottes. In ihm, unserem Haupt, ist unsere Stellung als Geliebte und Geheiligte eine fundamentale und ununterbrochene Realität. Denn diese beruht in keinster Weise auf unserem Sein und Tun, auf unseren Gefühlen und Leistungen, sondern allein auf ihm, auf seiner Gnadenwirkung. Dementsprechend dürfen wir unsere geistliche Laufbahn nicht als einen Weg von der Unmündigkeit hin zur Reife definieren. Ich muss gestehen, der Titel meines Vortrags von der Unmündigkeit zur Reife ist in dieser Hinsicht, zumindest was den ersten Teil von der Unmündigkeit angeht, weder korrekt noch schriftlich fundiert. Die schriftgemäße Beschreibung der geistlichen Entwicklung auf dem Glaubensweg heißt vielmehr von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Unser Werdegang wird am trefflichsten im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18 beschrieben. Wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelt, werden wir in dasselbe Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von des Herrn lebendig machenden Geist. Die in Christi Glauben gerechtfertigten Menschen sind ausnahmslos mündige Söhne Gottes, die einen Ausbildungsprozess erleben nach dem Wachstum Gottes, Kolosser 2, 19, und eine Umgestaltung erfahren von einer Stufe der Herrlichkeit zur anderen. Der Apostel der Nationen konnte die Korinther nicht als geistlich Gesinnte ansprechen, sondern nur als fleischliche und Unmündige in Christus. Und er warnt uns in Epheser 4,14 davor, weiterhin unmündig zu bleiben, hin und her geworfen von jedem Wind der Lehre. Bruder Knoch weist in diesem Kontext ausdrücklich darauf hin, dass der Apostel den Begriff Unmündige oder Kinder lediglich als Redefigur verwendet für einen Zustand, der dem aktuell geltenden Heilswirkung Gottes nicht mehr entspricht. Der Lehrstoff für die Unmündigen besteht aus den sogenannten Anfangsgründen, in dem nämlich, was das Gesetz erfordert. Selbst die Stelle in Hebräer 6,1 spornt an, das Wort der Anfangsgründe des Christus zu verlassen. Leider sehen wir überall mündige Gleibige, schreibt A.E. Knoch, die nicht wissen, was ihre Vorrechte sind und daher an den Dingen der Unmündigkeit festhalten. Wir sehen Gläubige im Sohnestand, die sich wie Kinder gebärden und in ihrem Wandel nicht das darstellen, wozu Gott sie gemacht hat. Nachzulesen in UR, Jahrgang 59, ab Seite 241. Anders ausgedrückt liegt das Problem nicht darin, dass manche tatsächlich Unmündige sind. Das Bedauerliche eigentlich ist, dass sie zwar im Besitz des Sohnesstandes sind, jedoch verschlossen bleiben gegenüber den kräftigen und auferbauenden Wahrheiten des Evangeliums der Herrlichkeit Gottes. Sie verharren immer noch in den Thesen und Lehren der Anfangsgründe, deren Gültigkeitsdatum schon längst abgelaufen ist. Daher lautet unsere Botschaft: Wacht auf und begreift endlich, wer ihr seid, für immer geliebte und geheiligte Söhne des allmächtigen Vaters. Es gab und es gibt andererseits sogenannte Schwache im Glauben. Das ist keine Redefigur mehr, sondern eine direkte und unverblümte Bezeichnung derer, die ihren Eigensinn und die Blindheit der Besserwisserei nicht aufgeben wollen. Wenn sie noch nicht endgültig verhärtet sind, sollten wir uns ihrer annehmen und sie tragen. Und wir wollen das sehr gerne tun, nicht damit sie es sich in ihrer Schwachheit gemütlich machen können, sondern, wie uns die Schrift in Römer 15, 1 bis 2 lehrt, um ihnen zum Guten, zur Erbauung zu sein. Das Ziel aller ehrlichen Lehrer und geistlichen Arbeiter sollte sein, jeden Menschen zu ermahnen und zu lehren in aller Weisheit, damit sie vollkommen in Christus Jesus und vollgewiss in allem Willen Gottes dargestellt werden. Es ist sehr betrüblich, wenn gewisse Hirten da Freude daran empfinden, die Zuhörer von ihrer Person abhängig zu machen. Die wahre Freude sollte davon entspringen, dass die Betreuten immer mehr auf eigenen Füßen zu stehen vermögen, damit sie befähigt werden, auch andere Unreife und Schwache betreuen zu können. Die schriftgemäße Mündigkeit und Vollkommenheit ist also eine von oben geschenkte Gnadenstellung, die uns allen die Bahn freimacht, all das zu erfassen, was uns bestimmt ist. Sie ist also ein Ausgangspunkt oder ein Eckpfeiler der göttlichen Heilswirkung in uns. Aber wenn die geistliche Mündigkeit fälschlicherweise als ein persönliches Entwicklungsziel angesehen wird, an der man mit allen Kräften mitarbeiten müsse, dann, ich paraphrasiere A.E. Knoch noch einmal, wird eine solche Einstellung den Weg versperren in die tiefste Erkenntnis des paulinischen Evangeliums, der vollkommenen Offenbarung, vollkommenen Rechtfertigung, Heiligung und Aussöhnung. Aber die Belehrung in aller Weisheit kann einem die herrliche Gnadenstellung, in der wir bereits stehen dürfen, offenbaren. Es bedarf nur der Erkenntnis und des Glaubens. Dadurch wird man befähigt, die Vollkommenheit zu ergreifen, dass sie von Christus für uns unwandelbar erworben und sichergestellt wurde. Die wachsende Einsicht und Vertrautheit mit der Gnade und den wunderbaren Vorrechten, die allmähliche Erschließung der überhimmlischen Bestimmung der Körperschaft Christi, tragen entscheidend zu dem Wandel bei, der unserer hohen Stellung in ihm entspricht. Aber durch das Hängenbleiben an den Anfangsgründen, an den Lehren also, die sich lediglich auf den kraftlos gewordenen Schattenwahrheiten der vergangenen Heilsverwartungen beruhen, wird das Heranwachsen zur Reife ständig verhindert. Wir sind für das bestimmt, was droben ist. Für ein Leben verborgen zusammen mit Christus in Gott. Als auserwählte Glieder der Körperschaft Christi sind wir im Besitz eines einmaligen Vorrechts. Wir dürfen unserer früheren Erwartung gemäß vor allen anderen erleben, wie köstlich die liebende Unterordnung unter der Schöpfer sein kann. Die überwältigende Erkenntnis und die wachsende Vergegenwärtigung unserer überhimmlischen Segnungen bergen eine unerschöpfliche Kraftquelle in sich. Aus diesem Brunnen dürfen wir uns täglich neu erfrischen. Mögen unsere Unzulänglichkeiten und Schwachheiten uns nicht davon abbringen, für die in Christus erworbene Mündigkeit und Reife dankbar zu sein. Lasst uns mit dem Apostel erkennen, dass die Gnade Gottes gerade in den irdenen Gefäßen, in den Schwachheiten und trotz aller hiesigen Niedrigkeit seine Absichten mit uns und mit allen anderen restlos vollbringen kann und wird. Als Gottes Heilige sind wir in die Zeit der Reife und Vollkommenheit eingeführt worden. Wir sollen daher unserer Berufung würdig wandeln, in aller Demut und Sanftmut mit Geduld einander in Liebe ertragend.